Es geht also darum, wie schreibt man eine Geschichte der Frauen? Was tut die Geschichtswissenschaft in dem Fall sozusagen? Also schon de facto, das ist eher keine Forderung. Sie tut Folgendes, sie fördert die transhistorischen Invarianten der Beziehung zwischen den Geschlechtern zutage. Das tut sie schon, ja, seit 1947. Das kommt mehrmals. Also was die Frauengeschichtsschreibung schon geleistet hat, ist, dass sie die transhistorischen Invarianten der Beziehung zwischen den Geschlechtern zutage fördert. Ähnlich übrigens dann auf Seite 177. Das ist ein wichtiger Paralleltext, weil dann die Frage ist, ist das dann deswegen auch historisch oder so etwas. Sie tut aber alle andere, sie beschreibt die Veränderung der Situationen der Frauen im Laufe der Zeit und in der Hinsicht spricht er auch ein Art unterschwelliges Lob, sehr verhaltenes Lob für das Werk von Tibi und Perrault an. Es überwiegt die Kritik, ja? Denn das ist zu wenig. Also nur diese Dinge zu tun, wir können uns man könnte sich anschauen, die Formulierungen, die er da wählt, die möchte jetzt eigentlich einmal nicht tun. Ja? Im Prinzip, vielleicht auch euer mit Ansatz, im Prinzip geht es darum, das was da fehlt ist, dass nicht mitgeliefert wird bei dieser Frauengeschichte, diese Mechanismen, durch die diese Herrschaftsverhältnisse auf Dauer gestellt werden. Indem sie sozusagen enthistorisiert, unsichtbar gemacht, naturalisiert werden. Also das fehlt und das ist sozusagen der Hauptpunkt. Irgendwo, das ist die Hauptaufgabe, die Geschichte der Akteure und Institutionen, die daran mitwirken, diese Perpetuierung sicherzustellen durch diesen Naturalisierungsprozess. Da gibt es Akteure und Institutionen, nennen du dann vor allem vier Institutionen. Und diese Geschichte zu schreiben, wie die das naturalisieren, das müsste die Frauengeschichtsschreibung tun. Also das heißt, wir kriegen hier ein Programm, das hat sie zu tun. Und dann, so lese ich den Abschnitt, wechselt nämlich auf Seite 148 der Text eher in eine Art deskriptiven Diskurs, dass jetzt so angedeutet wird, so lese ich das, wie dieses Programm aussehen könnte, sollte. Nämlich, indem er aufzählt die Hauptinstanzen, Institutionen, die diese Enthistorisierungsarbeit bisher geleistet haben, das sind Familie, Kirche und Schule. Ich nehme an, dass er da die französische Gesellschaft und nicht die Bergbauern in der Kabylei primär im Auge hat, sozusagen. Familie, Kirche und Schule, und dazu tritt an späterer Stelle dann noch der Staat dazu. Jedenfalls kann hier Bourdieu einen seiner Lieblingsgedanken einbauen, auf den er mehrmals im Buch zu sprechen kommt und der auch sozusagen für seine Kritik an, wie heißt da, an einem bestimmten feministischen Diskurs wichtig ist. Nicht die Familie ist der maßgebliche Ort männlicher Herrschaft, sondern, also das ist je nachdem auf Seite 13 und auf Seite 100 auch, hier ist es 153, Anmerkung 14, aber er spricht da jetzt auf Seite 13 und auf Seite 198 an, der Staat, sozusagen auf Seite 198, glaube ich, ist dann vor allem der Staat, der da die entscheidende Rolle spielt. Aber das ist, also von diesen vier Hauptinstitutionen, die bei dieser Enthistorisierung die Hauptarbeit leisten, im Zusammenspiel, ist zwar auf den ersten Blick sozusagen die Familie am greifbarsten, aber sie ist es nicht, primär. We'll be right back.
weiteren Einspielung von Schwarz-Rot Atemgold 09 kommen wir zu den Faktoren der Veränderung. János Bekesi teilt seine Lektüre-Erfahrungen mit. Erna Nayertz-Wirth kommentiert sie auf Basis von empirischen Daten.
Im Grunde genommen, was ich aus dem Kapitel sozusagen als Destillat herausgefunden habe, war oder ist, dass Bourdieu hier in dem Abschnitt versucht zu erklären, warum oder wie sich sozusagen die männliche Herrschaft trotz der offensichtlichen oder evidenten Veränderungen in bestimmten Zusammenhängen, wie zum Beispiel bei der Familie, wie sich die männliche Herrschaft trotzdem noch weiter fortsetzt, nämlich in der Beibehaltung von homologen Verhältnissen innerhalb von Feldern, bei den Ausbildungen von Bourdieu erklärt. Also die männliche Herrschaft, die nicht mehr die Evidenz dessen, was sie von selbst versteht, hat inzwischen, also ein Unterschied zu dem, wie es in der Kabylei ist. Diese Veränderungen sind, oder dieses nicht mehr evident sein ist mit Veränderungen der Situation der Frauen einhergegangen, insbesondere laut Bourdieu in den begünstigteren sozialen Kategorien, also Mittelschicht nehme ich an. Bourdieu zählt dazu den Gymnasial- und den Hochschulunterricht, wo eben diese Veränderung stattgefunden hat. Ebenso auch in der Tatsache, dass mehr Frauen bezahlte Arbeit haben. Das Ganze wurde ermöglicht, laut Bourdieu, kann man dazu stehen, wie man will, durch einen Fortschritt in den Verhütungstechniken, in den Automatisierungen im Haushalt und in der sinkenden Heiratsrate oder der steigenden Scheidungsrate. Also bei solchen Sachen bin ich beim Lesen immer ein bisschen, skeptisch kann man nicht sagen, aber sozusagen da setze ich voraus, dass der Bourdieu solche Sachen soziologisch oder wissenschaftlich korrekt recherchiert hat und dass das in den Fußnoten drinsteht.
Und ich möchte eben ein paar Zitate da einfach einmal kurz vorlesen, und zwar aus seinem ganz früheren Werk, die Illusion der Chancengleichheit heißt, dass er zusammen mit Pastorat geschrieben hat in den 70er Jahren, wo er schon Folgendes schreibt: Ganz allgemein unterliegt die Studienwahl der unteren Klassen einer größeren Beschränkung als die der Privilegierten, die der Studentinnen einer größeren als die Studenten, die der Studenten sollte das heißen, wahrscheinlich, wobei die Benachteiligung der Mädchen umso deutlicher zeigt, je niedriger ihre Herkunft ist. Während sich die geschlechtsbedingte Benachteiligung vor allem in einer Abdrängung auf die philosophische Fakultät auswirkt, da möchte ich gleich anmerken, in Frankreich heißt die Fakultät Lettres, und hier bezieht es sich meines Wissens nach eher auf die Sprachwissenschaften, ja, und Philosophie ist Philosophie, und das wurde einfach schlecht übersetzt, hat die herkunftsbedingte insgesamt viel schwerwiegendere Folgen als jetzt das Geschlecht, nicht? Die Kinder der unterprivilegierten Klassen werden unmittelbar eliminiert, die wenigen übrig gebliebenen sind in ihren Wahlmöglichkeiten stark eingeengt. Da bezieht er sich darauf, dass die Studienanfängerinnen und Anfänger bereits eine soziale Selektion darstellen. Also es kommen nicht so viele an die Unis, die Chancen sind nicht gleich. Das zweite, da habe ich noch ein Zitat herausgenommen, um den sozialen Wert eines Diploms für eine Frau adäquat zu messen, darauf hast du auch schon hingewiesen, muss man in Rechnung stellen, dass ein Beruf wie der Lehrer an Volksschulen und höheren Schulen in Frankreich an Wert verliert, je mehr sein Frauenanteil steigt. Nehmen wir die Ordnung der Fächer an den Hochschulen. Die sogenannten harten Wissenschaften sind eben auf der harten Seite. Von einer Frau, die Mathematik betreibt, sagt man, dass ihr das nicht gut bekomme, dass das doch zu trocken sei. Gemeint ist damit, nach dem alten mythischen Gegensatz von trocken und feucht, Unfruchtbarkeit, sie wird keine Kinder bekommen, sie wird ledig bleiben. Ja, das lasse ich dann den Philosophinnen und Philosophen über, wie man das am besten deuten kann oder was man dazu sagen kann. Ich möchte hier nur gleich anmerken, dass wir in Österreich einen Frauenanteil haben an den belegten Studien in Mathematik von 60%. Ja, und da geht er dann weiter darauf ein, auch ist die Frauenbewegung eine Folge der Öffnung der Bildungseinrichtungen. Also hier sagt er doch, man kann es der Frauenbewegung verdanken, dass sich die Bildungseinrichtungen in dem Maße geöffnet haben, und in Österreich studieren eben Frauen seit ungefähr 100 Jahren an den Universitäten.
Am Ende der Veranstaltung und am Ende der Sendung stehen Silvia Stollers kritische Bemerkungen zu Bourdieus Postskriptum über die Herrschaft und die Liebe.
Vorweggenommen ist zu sagen, dass Bourdieu offenbar in der Liebe ein Mittel sieht, einen Ausweg aus dem Herrschaftsverhältnis zu finden. Dementsprechend kann man gleich mal resümieren, dass die Liebe in Bourdieus männlicher Herrschaft gewissermaßen ein Wendethema ist. Beim Thema Liebe wendet sich das Blatt zum Guten. Bourdieu macht nicht Halt bei der Deskription oder Analyse der patriarchalen Gesellschaft, er stellt auch die Frage nach der Zukunft einer von männlichen Herrschaftsstrukturen befreiten Gesellschaft. Also insofern diese Liebe so ein Wendethema ist, kann man gesagt werden, dass sie eine außerordentlich wichtige Rolle in der Studie die männliche Herrschaft spielt. Die Frage, die sich Bourdieu in diesem kurzen Abschnitt selbst stellt, lautet, ich zitiere, Seite 187, ist die Liebe eine Ausnahme vom Gesetz der männlichen Herrschaft, die einzige, aber äußerst bedeutsame, eine Aufhebung der symbolischen Gewalt, oder ist sie die höchste, weil subtilste und unsichtbarste Form dieser Gewalt? Anders gefragt, ist die Liebe eine Ausnahme von der Regel oder bestätigt sie sie? Die Antwort fällt wie folgt aus: Die Liebe kommt der Kraft der Veränderung zu. Meiner Leser zufolge müsste die Antwort auf die von Bourdieu selbst gestellte Frage also wie folgt aussehen: Die Liebe ist eine Ausnahme vom Gesetz der männlichen Herrschaft, die einzige, aber äußerst bedeutsame, eine Aufhebung der symbolischen Gewalt. Genau genommen kann die Liebe ein Dreifaches. Und da bleibe ich also ganz eng am Text. 188 und 188 die folgende, beziehungsweise 189. Erstens, sie führt zum Zitat Ende der männlichen Sicht der zwischengeschlechtlichen Beziehungen. Zweitens, sie bedeutet das Ende der Herrschaftsstrategien. Drittens, sie stellt einen Bruch mit der gewöhnlichen Ordnung dar. Der zweite Punkt. Betrifft die nähere Kennzeichnung der Liebe durch Bourdieu, also welche Merkmale schreibt Bourdieu der Liebe zu? Wie muss die Liebe beschaffen sein, damit sie das Ende der männlichen Sicht, das Ende der Herrschaftsstrategien und den Bruch mit der gewöhnlichen Ordnung herbeiführen kann? Und da nehme ich einfach die Gedanken, die Ideen, die Bourdieu uns liefert, mehr oder weniger unkommentiert. Und das sind die Punkte, die auf dem Handout drauf sind: Gewaltlosigkeit, Reziprozität, Hingabe und Selbstüberantwortung, gegenseitige Anerkennung, Uneigennützigkeit, Nichtinstrumentalität, Glück schenken und Entzückung. Bourdieu spricht im Zusammenhang mit den Charaktereigenschaften der Liebe auch von Wundern. Er definiert die Liebe als eine, Zitat, geschlossene und vollkommen autarke Welt, in der sich Wunder an Wunder reiht. 189. Und genau genommen sind es dann drei Wunder, die Liebe in sich vereint. Es scheint sich meiner Leser zufolge so um die drei wichtigsten Merkmale aus der oben genannten Liste der Eigenschaften der Liebe zu handeln. Das erste Wunder der Liebe ist das Wunder der Gewaltlosigkeit. Das zweite Wunder ist das Wunder der gegenseitigen Anerkennung. Und das dritte ist das Wunder der Uneigennützigkeit. Ich komme zum dritten Punkt. Die Amor Fati und die Amor Fu. Nicht jeder Liebe kommt Beauvoir zufolge. Auch Beauvoir hat ein ganzes Kapitel über die Liebe in das andere Geschlecht geschrieben, ist auch nicht genannt. Nicht jeder Liebe kommt die Fähigkeit zur Beendigung der männlichen Herrschaft zu. Deshalb möchte ich jetzt in diesem dritten Teil noch auf eine wichtige Unterscheidung aufmerksam machen, die Bourdieu hier einführt, nämlich die Unterscheidung zwischen Amor Fati und Amor Fu. Die Amor Fati, die Liebe zum Schicksal, ist jene Liebe, die an den herrschenden Strukturen nichts verändert. Sie ordnet sich ein in die gegebenen Bedingungen und akzeptiert sie. Die Amor Fati ist also gesellschaftsstützend. Es handelt sich hierbei um die Liebe im Zeichen des Patriarchats und der männlichen Herrschaft. Bourdieu definiert diese Liebe wie folgt: Man findet das liebenswert, was das Schicksal den Frauen auferlegt. Unter diesen Bedingungen muss man von der Liebe als akzeptierte Herrschaft sprechen. 187. Im Unterschied dazu nun gibt es die Amor Fu, die verrückte Liebe, die Liebe zur Verrücktheit, die nach Ansicht von Bourdieu jene Werte in sich vereint, die zuvor für die Liebe allgemein festgestellt wurde. Nur die Liebe in der Gestalt der Amor Fu, Bourdieu nennt als Beispiel die Liebesheirat für die Amor Fu, kann gesellschaftliche Veränderungen in Bezug auf das Geschlechterverhältnis herbeiführen. Bourdieu setzt diese Amor Fu mit der reinen Liebe gleich. Die Amor Fu ist im Unterschied zur Amor Fati gesellschaftsverändernd. Es handelt sich hierbei um die Liebe in einer postpatriarchalen Welt. Er wiederholt einige dieser verändernden oder subversiven Punkte. Also, was kann diese Amor Fu? Punkt 1, Aussetzung des Kampfes um die symbolische Macht. Zweitens, gegenseitige Anerkennung, indem ein jeder sich im anderen wiedererkennt. Sie führt aus der Alternative von Egoismus und Altruismus sowie von Subjekt und Objekt. Und das Ziel dieser Amor Fu ist die Verschmelzung und das Einssein. Das war in etwa das, was ich rausfiltrieren konnte aus diesen 7 Seiten. Der erste Kritikpunkt besteht aus einer Reihe von Fragen eigentlich. Es ist mir nicht klar geworden, weshalb die Liebe auch in der Gestalt der reinen Liebe oder der Amor Fu aus dem Herrschaftsverhältnis ausgenommen ist. Was sind eigentlich die Garanten dafür? Ist beispielsweise die Reziprozität, ich glaube ein wichtiger Begriff hier in diesem Zusammenhang, allein schon Beleg dafür, dass Herrschaft und Unterdrückung ausgeschlossen ist? Ist das Prinzip der Anerkennung frei von Herrschaft und von Gewalt? Ist die von Bourdieu genannte Hingabe als ein Kennzeichen der Liebe nicht auch eine Fähigkeit, die der Logik der Herrschaft folgt? Zum Beispiel der Herrschaft über die Selbstkontrolle? Ist das sogenannte Wunder der Uneigennützigkeit nicht auch ein Diktat über die eigenen Wünsche und das Begehren? Hat nicht auch die Nicht-Instrumentalität einen gewissen Charakter von Instrumentalität? Und außerdem hat sich mir unmittelbar auch der Verdacht aufgedrängt, dass, wenn Bourdieu von der Liebe spricht, er die Liebe auf eine seltsame Art und Weise mystifiziert. Ich habe den Eindruck, dass die von Bourdieu beschriebene reine Liebe die Amor Fu eben eine reingewaschene Liebe ist. Außerdem gibt es in Zeiten des Patriarchats keine Liebe. Wenn die Liebe das Mittel zur Veränderung der männlichen Herrschaft im Zeichen des Patriarchats ist, heißt das nicht zwangsweise auch, dass es Liebe im Patriarchat gar nicht gibt? Und warum soll die reine Liebe nicht ökonomischen Zwängen unterliegen? Zweiter Punkt. Diese verändernde Kraft der Liebe wird also in der Gestalt der Amor Fu gesehen. Interessanterweise gesteht Bourdieu diese Fähigkeit zur Liebe nur den Frauen zu. Die Amour Fou, so sagt er, sei zwar, Zitat, auf Seite, ich glaube 191, diese Amour Fou sei zwar ihrem Wesen nach zerbrechlich und ständig von Krisen bedroht, trotz allem aber existiert sie. Und nun der Einschub, vor allem bei den Frauen, häufig genug, um als Norm oder als praktisches Ideal zu gelten, dass es wert ist, um seiner selbst und um der mit ihm verbundenen Ausnahmeerfahrungen hin angestrebt zu werden. Das scheint mir ganz, also für mich ist das eine sehr zentrale Stelle geworden. Wie muss die exquisite Verknüpfung nun der Amour Fou mit der Frau gelesen werden? Findet hier eine unbesonnene, unbewusste und altbekannte Identifizierung der Frau mit der Verrücktheit statt? Und wenn die Verrücktheit positiv besetzt wäre, welche Gründe können genannt werden, dass die Amour Fou von Frauen am besten praktiziert werden kann? Bourdieu nennt keine Gründe. Wie an vielen anderen Stellen auch, ist man hier auf Vermutungen und Spekulationen angewiesen. Wird die Frau als ein Allheilmittel angepriesen, als Retterin in der Not konstruiert, ja glorifiziert? Und da vielleicht nur eine Nebenbemerkung, also Bourdieu stellt sich das so vor, dass das Subjekt in der Liebe gleichsam göttlicher Schöpfer wird, Zitat, göttlicher Schöpfer, und die geliebte Person ex nihilo erschafft. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, kommt der Frau allein das Los der schweren Arbeit der gesellschaftlichen Veränderung zu? Bourdieus Liebesbegriff beruht im Kern auf dem Prinzip der Wechselseitigkeit, die Reziprozität. Wie alle anderen Begriffe ist auch der Begriff der Wechselseitigkeit vollkommen unterbestimmt. Was soll Wechselseitigkeit im Falle der Liebe eigentlich bedeuten? Ich liebe dich, so wie du mich liebst. Meine Liebe zu dir ist die gleiche wie deine Liebe zu mir. Man weiß es nicht. Und meiner Meinung nach wäre es in jedem Fall eine ziemlich abstruse Annahme.
Das waren die philosophischen Brocken zum Internationalen Frauentag 2006. Zum Abschluss noch ein Hinweis. Das Heft 25 des Journal Phänomenologie wird Pierre Bourdieus männlicher Herrschaft gewidmet sein. Für die Redaktion verabschiedet sich Ulrike Kadi. Die folgende Musik macht Erika Stucki.
You and me, sitting in a tree. K-I-S-S, I change it, I-H-E. First comes love, then comes marriage, then comes baby in the baby carriage.
You and me, sitting in a tree. K-I-S-S-I-N-G. First comes love, then comes marriage, then comes the baby in the baby carriage. Don't kiss me with your tongue, just kiss me with your eyes. Take me with all your might, fly me like a kite. You can take my car, you can take my credit card, you can take my house and home. You can bite my lips, you can suck my ear, you can lick my eyes, but don't steal my kisses. Don't steal my kisses. You You can taste my tongue. You can drink my tears. You can break my will, if you will. You can punch my face. You can pull my hair. You can slit my throat. Don't steal my kisses. Do not steal my kisses. I'm rich on personality, and I'm generous with my smiles, but I'm greedy with my kisses.